Damit herzlich willkommen im neuen Jahr und zur inzwischen achten Folge unseres Flugschulen-Podcasts Crosscheck. Mein Name ist Jan Schnitzler und ich freue mich gemeinsam mit Tobi Lehmann auf unser heutiges Thema. Denn heute geht es um das Teilen der Begeisterung für die Fliegerei und die dafür erforderlichen Berechtigungen, um Fluglehrer zu werden. Bevor wir starten, aber noch, Tobi, ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Folge mit dem Christopher. Da Wunderbar. Ging es ja um diese vielen Wege, die nach Rom führen. Ich habe das in guter Erinnerung.
Ja.
Du auch, das ist gut. Und auch da hat uns wie immer eigentlich eine ganze Menge positives Feedback erreicht, weil der Weg, den der Christopher da eingeschlagen hat, ja wirklich ein ganz spannender war. Und wir haben aber auch Kritik bekommen und die fanden wir nachvollziehbar und wollen wir auch euch nicht vorenthalten und gleichzeitig Besserung geloben. Und zwar sagten Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in der Thematik drin waren, ey, ihr benutzt da immer einen Haufen Abkürzungen und wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Das wollen wir ändern, genau. Wir wollen uns also jetzt insofern Mühe geben, als dass wir immer dann, wenn wir eine Abkürzung sagen, von der wir ausgehen müssen, dass sie nicht jeder hundertprozentig kennt oder jedem diese Abkürzung geläufig ist, wollen wir die eben kurz definieren und hoffen, dass wir das halbwegs gut hinkriegen. Ihr werdet uns da dementsprechend wieder Feedback geben, ob uns das gelungen ist oder nicht. Insofern vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die heutige Folge rein. Sebastian, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Da freuen wir uns auch. Und bevor ich jetzt anfange, großartig was über dich zu erzählen, vielleicht stellst du dich einfach einmal selber ganz kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also Sebastian, mein Name. Ich bin Anfang 40, komme ursprünglich aus dem schönen oberhessischen Land und bin vor gut 20 Jahren nach Aachen gezogen, um Ingenieurswissenschaften zu studieren. Und wie das dann so oft ist im Leben, während des Studiums fängt man schon hier und da einen Job an und letztendlich bin ich dann in Aachen hängen geblieben.
Okay.
Ja, und Sebastian und ich haben uns kennengelernt. Der Sebastian schrieb uns, ich glaube, es war 2020, zu Beginn der oder mitten in der Corona-Pandemie, eine E-Mail und hat um Informationen zu einer CRI, also Class Rating Instructor Ausbildung, gebeten. Danke, ich habe dran gedacht. Und der Class Rating Instructor ist im Endeffekt so die kleinste Lehrberechtigung, die man gemäß Teil FCL erwerben kann. Das ist der Einweisungsberechtigte. Meistens, glaube ich, erwerben das Leute, die im Verein irgendwie den Kollegen, den das Vereinsmitglied vom Motorsegler auf SEP einweisen möchten oder dementsprechend den Lappelinhaber, der seine Berechtigung erweitern möchte. Dafür ist der Class Rating Instructor ganz gut. Und so bin ich mit dem Sebastian 2020 in Kontakt gekommen, da erinnere ich mich noch dran.
Genau. Ursprünglich wollte ich eigentlich schon immer Fluglehrer werden, aber ich hatte mir damals die Voraussetzungen für den Fluglehrer angeschaut und es hat mich schon etwas übermannt. Habe mir einfach gedacht, boah, das ist schon ein dickes Brett, was du da bohren musst. Und so bin ich übergegangen. Ich wollte den Verein unterstützen und wollte einfach bei der Ausbildung helfen und bin daher erstmal zu dem Class Rating Instructor übergegangen, weil die Ausbildung doch hier etwas übersichtlicher ist, etwas schneller zu handhaben ist und ich im Verein dadurch auch schon unterstützen konnte, dass ich beispielsweise die Berechtigungen entsprechend verlängern konnte.
Ah, das heißt, du konntest damit also auch schon diese zweijährigen, beim PPL beispielsweise, die zweijährigen Übungsflüge.
Ganz genau.
Die kannst du mit dem CAI machen.
Ganz
okay?
Genau, ja.
Mhm. Und ich weiß noch, dass die Ausbildung bei dir relativ kurz war. Die ist CAI-Ausbildung, also Class Rating Instructor-Ausbildung ist sowieso kurz, aber du hattest, glaube ich, schon eine Segelfluglehrberechtigung. Daher entfiel das Modul 1, also jede Lehrberechtigung, für die zuhören und es noch nicht wissen, besteht an sich immer aus drei Modulen. Modul 1 ist immer Teaching und Learning, das wird an sich dann kreditiert von der einen zur anderen Lehrberechtigung. Dann gibt es bei dem TRI, also Type Rating Instructor, wie beim Class Rating Instructor und auch beim Instrumenten Rating Instructor, gibt es dann die fachliche Ausbildung, wo es eigentlich dann wirklich nochmal ins Detail, in die Theorie geht für die entsprechende Klasse, für das Muster oder halt für die Instrumentenfluglehrberechtigung. Und dann gibt es die praktische Ausbildung. So, und der Sebastian kam dann zu uns, hatte schon in seinem SPL eine Fluglehrerlehrberechtigung für den Segelflug, sodass Modul 1 ausfiel und du bist dann im Endeffekt mit Modul 2 gestartet. Ja, in diesem Modul geht es im Endeffekt darum, dass man die fachlichen und die theoretischen Kenntnisse für die Klasse zum Beispiel wieder auffrischt. Und beim Class Rating Instructor, glaube ich, ganz typisches Beispiel im Theorieunterricht ist immer, ich bin der Peter, ich mache, bin Cessna geflogen und ich möchte jetzt Piper fliegen und jetzt weisen Sie mich bitte ein. Und da gibt es ja schon einige Unterschiede, die man dann als ja, Fluglehrer und auch guter Zuhörer, der man sein muss, dann ausarbeiten muss.
Mhm. Wobei diese Einweisung auf ein anderes Muster der gleichen Klasse ja meines Wissens, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, eigentlich gar nicht zwingend erforderlich ist, sondern es macht natürlich Sinn, das zu tun.
Ja, es ist, man gibt FCL 710, ist es glaube ich jetzt auswendig, gibt es eine Tabelle mit Difference Trainings und Familiarization Training und da kann man nachgucken, wenn man von einem auf das andere möchte, was man genau machen muss. Mhm. Also es ist auch bei der EASA sehr gut geregelt, auch wenn man innerhalb der Klasse bleibt. Ne? Mhm. Bestes Beispiel ist hier Cirrus, zum Beispiel Single Power Lever. EFIS Instrumentation und das sind ja die Abkürzungen im Endeffekt. Ich mache ja keinen Eintrag, das ist jetzt im Thema ein bisschen gesprungen, aber ich mache ja keinen Eintrag, im Endeffekt Einweisung TB20 in das Flugbuch des Bewerbers oder des Anwärters, sondern ich schreibe ja dann rein, Difference Training performed for Retractable Undercarriage, EFIS oder Variable Pitch Prop, um einfach den Verstellpropeller mit zu schulen, ne, und zu dokumentieren. Und diese Einweisungen haben dann immer eine Gültigkeit von 2 Jahren, in der man die dementsprechend, wenn man das, die Klasse oder das Muster dann, sagen wir mal, nicht fliegt, das dann nochmal machen muss.
Was war denn deine erste Anwendungsmöglichkeit deiner CRI-Berechtigung im Verein?
Das war tatsächlich, wie das standesgemäß dann so ist, es war tatsächlich unser Vorstand, Vorsitzende wollte ich schon sagen, also der Präsident des Clubs.
Der Präsident.
Und der musste tatsächlich seine Klasse verlängern und hatte eigentlich einen Termin gemacht mit einem Fluglehrer bei uns im Club. Und der Fluglehrer, der hatte irgendwie den Termin verschmitzt und war nicht zugegen. Und da habe ich so, ja, aber ich kann das doch jetzt auch. Mhm. Und dann lass mal los. Und so schnell ist es dann im Grunde gekommen.
Ja, cool. Der CRI, um dabei zu bleiben, also dein Class Rating Instructor, dabei ist es ja am Ende irgendwie nicht geblieben, ne?
Richtig, genau. Das war eine interessante Zeit. Wir erinnern uns sicher alle, es war die Corona-Pandemie, die uns heimgesucht hat. Und vieles war da anders, als man aus vorherigen Jahren so kannte. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einfach aufgrund, man konnte nicht viel in Urlaub reisen, war ja alles irgendwie nicht richtig möglich. Ich hatte jede Menge alten Urlaub angehäuft, mit ins neue Jahr genommen. Und dann las ich die Anzeige, neuer Fluglehrer-Lehrgang startet. Und das ist ja erstmal ein Brett. Wir reden da von ca. 125 Stunden. Wenn man das in Tage umsetzt, dann sind das ca. 3 Wochen, also ein halber Jahresurlaub. Das muss man bei der Regierung zu Hause erstmal genehmigt bekommen. Und da ich jetzt den alten Urlaub hatte und habe ich einfach gesagt, ja komm, das ist ja irgendwie fast ein Zeichen, dann machst du einfach mal das und dann gucken wir mal weiter. Mhm.
Ja. Und du bist dann, nachdem du diese 3 Wochen investiert hast, wo warst du genau dann?
Ja gut, dann hatte ich erstmal nur die Theorie und noch nichts weiter, aber ja, so bin ich halt letztendlich auch. Irgendwo packt einen dann ja der Ehrgeiz und dann überlegt man, wie geht's jetzt weiter. In meinem Fall war das, weil ich noch keinen Instrumentenflug hatte, musste ich das CBIR, nannte es sich, also das Basic IFR, musste ich machen, sind 10 Stunden.
Es war das Basic IFR, ne? Genau. Du hattest noch kein IFR. Und hast dann im Endeffekt dieses grundlegende Modul für den Instrumentenflug absolviert. Das sind 5 Stunden Simulator, 5 Stunden Luftfahrzeug.
Genau. Das schien ja auch noch überschaubar mit 10 Stunden. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann machst du das jetzt noch und dann schauen wir mal weiter. Und das nächste Zeichen, was ich mir dann bot, meine damalige Firma, das ist ja eigentlich nicht unbedingt schön, aber wir hatten auch Kurzarbeit angemeldet, was dann letztendlich aber auch für private Freiräume sorgte. Ja, und dann ging es auf einmal ganz schnell. Dann habe ich Tobi gesagt, ich könnte jetzt aber. Und letztendlich haben wir dann mit der ersten Flugstunde zur Ausbildung eines Fluglehrers angefangen. Und das ging dann wirklich rasend schnell. 2 Monate später hatte ich die Prüfung.
Also um das nochmal vielleicht für den Zuhörer so ein bisschen in so einen zeitlichen Kontext zu setzen. Ne? Kennengelernt habe ich den Sebastian 2020. Es war, glaube ich, August für den Class Rating Instructor. Dann haben wir mal ein Dreivierteljahr nichts voneinander gehört. Und im März und im Oktober gehen bei uns immer standardmäßig die Fluglehrerlehrgänge los. Und ich weiß, der Sebastian kam plötzlich und sagte, hier, it's me again. und wollte an dem Fluglehrerlehrgang teilnehmen. Und der reduzierte sich ja dann schon wieder um Modul 1, also von den 125 Stunden auf die restlichen 100 Stunden. Das ist immer noch ein Brett. Mhm. Und es waren dann anstatt 3 Wochen, 2,5 Wochen. Und nach der Theorie fingst du damals an, mit dem Stefan Bürgers erstmal die Instrumentenflugausbildung zu durchlaufen, um eine Grundlage zu haben für die FI-Ausbildung. Und danach ging es dann im Sommer, an sich sehr passend, dann auf der Cessna-Flotte weiter. Mhm. Das heißt, wir reden über 2021, wo du deine FI gemacht hast. Und ich finde es so bemerkenswert, es ist, Sebastian hat immer mit was Kleinem angefangen, mit dem Class Rating Instructor. Da hat man gesehen, es macht mir Spaß, oder es macht ihm Spaß. Und dann kam der FI. Beim FI, ich muss ja noch den Instrumentenflugteil absolvieren. Den habe ich dementsprechend jetzt kennengelernt. Oh, das macht mir auch Spaß, das ist ja ganz toll. Mhm. Und dann kam das IFA. Also ja, ganz genau, wir haben eine lange Historie, kann man schon sagen, an 3 Ausbildungslehrgängen, die uns jetzt zusammen verbindet und vieles mehr.
Eigentlich ein Referenzbeispiel für dieses viel zitierte Lunte riechen. Ne? So, man fängt mit irgendwas an, oder Blut lecken, ne? Wie auch immer, gibt es ja viele Sprichworte für. Wo man eben merkt, ja, ich probiere das mal aus und dann merkt man, ja, das ist cool und das ist ein bisschen wie Chips essen, ne? Du wolltest weitermachen
einfach. Das auf jeden Fall. Also die Begeisterung ist da und immer was Neues und gerade so ein bisschen das technische Fliegen, das hat mich schon immer sehr, sehr begeistert und das passte genau da rein. Und dieser Basic-IFA-Lehrgang, den ich zusammen mit dem Stefan gemacht habe, der hat mich ja wirklich auch viel schon machen lassen, vielleicht alles gar nicht, was so basic unbedingt war. Aber das hat einfach gezeigt, das geht da alles und das geht auch so halbwegs gut von der Hand und hat einfach Spaß gemacht. Und ja, letztendlich war es dann auch so, war für mich beruflich eine blöde Zeit, war einfach ein Jobwechsel, bahnte sich da an. Firma ja, drohte zuzumachen und hat jetzt auch zugemacht. Aber das war dann einfach so ein Moment, wo man sagte, jetzt muss ich mir mal was gönnen. Ja, muss auch mal wieder was Schönes im Leben her. Und dann habe ich mir gesagt, das IFA, der Instrumentenflug, das steht jetzt an. Das war dann so meine nächste Challenge.
Ging das denn damals parallel, also ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen, aber ging das damals parallel mit dem IFA zum FI dann oder hast du erst den FI fertig gemacht und danach?
Da ist, glaube ich, wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ins Land gegangen, dann habe ich mich wieder bei dir gemeldet. Ja.
Es ist wie das Batman-Telefon, Commissioner Gordon, aber verraten. Ja.
Inzwischen ist ja noch was passiert. Wir sitzen hier zusammen und seit Dezember, wenn ich das richtig im Kopf habe, letzten Jahres, schulst du ja auch hier bei uns.
Ja, das stimmt, aber muss vielleicht nur eins vorwegnehmen. Der Tobi hat mich natürlich so ein bisschen gedrängelt, weil um hier schulen zu können, ich hatte ja dadurch, dass ich kein CPL habe, sondern nur ein PPL, hatte ich in meiner Fluglehrerberechtigung den Eintrag Lappel Only, also das ist die kleinere PBL-Lizenz. Mhm. Und da kann man natürlich nicht unbedingt so viel mitmachen.
Vielleicht für die Zuhörer, damit wir nicht wieder zu viel fachsimpeln. Wenn man Fluglehrer werden möchte, braucht man mindestens ein CPL als Grundvoraussetzung oder man hat ein PPL, mindestens 150 Stunden Flugerfahrung und kann CPL-Kenntnisse nachweisen. Und wenn man diese CPL-Kenntnisse nicht nachweisen kann, durchläuft man trotzdem den normalen Fluglehrer-Ausbildungslehrgang, wie er in Teil FCL 930 FI definiert ist. Mhm. Aber die Rechte werden nachher mit Erteilung der Lizenz eingeschränkt auf die FI-Lappeltätigkeit. Also man darf nur Lappelschüler ausbilden und dementsprechend dann die Rechte der bereits vorhandenen Klassen, Class Rating Instructor, Lehrberechtigung.
Das bedeutet, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass man, wenn man keine Zeit und keine Muße hat für die CPL-Theorie, die man eigentlich nachweisen müsste, dann bleibt es halt eben beim, ich sag mal, Lappelfluglehrer.
Man kann das relativ einfach sagen. Man darf immer das ausbilden, was eine Berechtigung unter der Lizenz ist, die man selber hat.
Ah.
Also wenn ich ein CPL habe, kann ich PPL und CPL natürlich ausbilden. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein PPL habe, darf ich nur Lappel ausbilden. Es sei denn, und da kommt der Sebastian jetzt, glaube ich, im Nachgang zu, erklärt das nochmal aus seiner Perspektive. Man muss halt die CPL-Kenntnisse nachweisen. Und das ging früher relativ leicht. Da durfte das die ATO. Heutzutage geht das über eine spezielle FI-CPL-Prüfung bei der Behörde.
Puh, erzähl mal.
Genau. Und ich hatte ja, wie ich eben schon sagte, zuerst die Instrumentenflugberechtigung erworben, habe also folglich auch die Theorie der Instrumentenflugberechtigung geprüft bekommen. Und vieles von dem CPL-Wissen und dem IFA-Wissen überschneidet sich zumindest. Es hat eigene Facetten, ganz klar, aber vieles ist auch gleich. Und da waren wir wieder hier im Gespräch, Tobi und ich, und Tobi hat mich so ein bisschen getriggert, hat einfach gesagt, ja komm, du bist jetzt gerade hier im Lernen drin und jetzt muss einfach dem CPL noch hinterherhängen, und hat mir dann im Grunde auch die Möglichkeit in Aussicht gestellt, hier in der Flugschule mitmachen zu können.
Ah, okay.
Und so ist das letztendlich gekommen. Ich habe also direkt nach dem IFA weitergelernt, habe das komplette CPL-Wissen durchgearbeitet. Ich hatte eigentlich keinen Sommer jetzt im vergangenen Jahr. Ich habe abends nur direkt nach Hause gekommen, an den PC gesetzt oder ans iPad und habe Aviation Exam durchgegangen, die ganzen Fragen gelernt. Und ja, am Anfang war das auch gar nicht so einfach, aber irgendwann ist man so im Fluss drin und es läuft einem eigentlich ganz gut von der Hand. Und bin auch froh, dass ich es so gemacht habe.
Vielleicht wichtig dazu zu sagen, weil du sagst ja unseren Zuhörern, ich habe dich ein bisschen dazu getriggert. Diese CPL-FI-Prüfung, so nenne ich sie mal, die hat mit einer ATO im Endeffekt ja gar nichts zu tun, sondern der Bewerber oder die Bewerberin konditioniert sich selber anhand von Dokumenten, Fragentraining etc. auf die CPL-Theorieprüfung. Mhm. Das heißt, man kann sich selber als Bewerber dafür anmelden. Es ist kein ATO-Lehrgang. Das LWA hat dafür ein extra Formular, da trägt man seine Kontaktdaten ein, kreuzt die Prüfungsfächer an, die man absolvieren möchte. Das sind natürlich dieselben Fächer analog zum CPL und dementsprechend wird dann eingeladen.
Okay. Das wusste ich auch nicht. Okay. Ja, dann hattest du im Prinzip mit Abschluss der Prüfung, mit erfolgreichem Abschluss der Prüfung, warst du jetzt also in der Lage, tatsächlich auch PPL zu lehren.
Ganz genau. Und das war tatsächlich ein richtig tolles Gefühl, nach dieser ganzen Arbeit, nach dem ganzen Sommer des Lernens, dann nach vielen Wochen des Wartens beim Luftfahrtbundesamt, das braucht ja auch mal so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen, natürlich, bis die Lizenz ausgestellt wird. Aber irgendwann war der Brief da, man macht den Brief auf und wirft einen ersten Blick da drauf. Das war schon ein sehr erhabenes Gefühl.
Großer Moment, ja, das kann ich mir sehr, sehr lebhaft vorstellen. Ja, und
das heißt, du hast jetzt eine PPL-Lizenz. Da drin steht SAP, PIC und IR.
Ganz genau.
Und zusätzlich die FI-PPL-Lehrberechtigung.
Ja.
Der Class Rating Instructor, also der Einweisungsberechtigte, ist jetzt verklausuliert als FI Single Engine Single Pilot.
Genau.
Und Nachtflug darfst du auch noch.
Das ist richtig, genau.
Das ist ja schon eine ganze Menge.
Das ist wirklich eine ganze Menge. Das ist wahr. Und du bist, nachdem du jetzt du hast ja viel von deinen Berechtigungen erstmal umgesetzt und angewandt in dem Verein. Welcher Verein ist das? Wo fliegst du?
Ich fliege in Geilenkirchen auf der NATO Airbase.
Oh, okay, dann habt ihr ja eine relativ lange Piste.
Das stimmt.
Und, ja. Genau. Und ja, cool. Also das ist ja auch eine spannende Kombination. Und das ist was ich jetzt auch ganz interessant finde. Und in die Richtung geht jetzt tatsächlich auch meine Frage. Jetzt schulst du also hier für TLA seit Dezember letzten Jahres ungefähr. Du hast davor und tust es sicherlich auch parallel noch im Verein geschult. Ich bin selber auch eine Zeit lang im Verein geflogen, habe da meine auch eigenen Erfahrungen mitgemacht. Ich stelle mir vor, oder ich habe es am eigenen Leib erfahren, dass es mitunter schwierig ist, in einem Verein, wo beispielsweise viele, in Anführungsstrichen, alte Hasen sind, ne, da so ein bisschen den Geist der aktuellen und zeitgemäßen Fliegerei Einzug halten zu lassen. Wir haben das damals versucht mit Refreshern, und diese Angebote wurden ja teilweise schon angenommen, aber teilweise war es eben auch sehr schwierig, tatsächlich da was zu erreichen, nachhaltig. So, und jetzt stelle ich mir vor, du hast jetzt diese ganzen Dinge dir selber in Anführungsstrichen angetan. Du hast es gerne gemacht, du weißt, wofür du es gemacht hast. Du hast gerade von diesem erhabenen Gefühl gesprochen, was ich mir wirklich sehr, sehr gut und sehr lebhaft vorstellen kann. Und jetzt hast du die ersten Erfahrungen hier gemacht im Team. Da würde ich gerne was von dir zu hören, wie sich das für dich angefühlt hat. Und auf der anderen Seite hast du als Kontrast eben das, was du im Verein schon erlebt hast. Und da würde mich eben interessieren, wie du dieses Spannungsfeld beurteilst. Ist es überhaupt eins? Sind da, was für Unterschiede hast du wahrgenommen? Was ist dir aufgefallen? Kannst du da grundsätzlich so ein bisschen uns einen Einblick geben?
Ja, also vielleicht vorab möchte ich einmal ihr Danke sagen. Ich bin hier wirklich super aufgenommen worden. Das ist ein sehr freundliches, nettes und hochprofessionelles Team. Und ich fühle mich ja einfach wirklich sehr wohl. Und auch das Vertrauen, was man mir so von Anfang an entgegengebracht hat, das ist ja schon eine gewisse Verantwortung, die man als Fluglehrer hier auch ausübt. Und ich wurde jetzt hier nicht 10 Flugstunden erstmal überprüft, ob man das alles auch noch so kann und ob das alles so dem Standard entspricht, sondern wir haben natürlich hier die ganze Standardisierung, die habe ich hier durchlaufen und sicherlich kennt man mich auch von meiner eigenen Ausbildung hier, aber trotzdem fand ich das sehr, ja wirklich vertrauensvoll, wie ich direkt hier an die Schüler herangeführt wurde.
Schön.
Ja, und dann vielleicht so zum Verein. Ja, ich kann es nachvollziehen, was du eben angedeutet hast. Es ist natürlich im Verein so, das ist bei den Fluglehrern im Verein so, in der Regel sind das Herren, die auch, ich sag's mal vorsichtig, in ihrer fliegerischen Karriere näher an dem Ende sind als an dem Anfang. Und wenn man so zurückblickt, vielleicht auf die 80er, 90er Jahre, ich selber habe meinen Schein in, ich glaube, 96 gemacht, da war es auch schon so, dass es doch noch deutlich legerer als zuging, als man das heute so kennt. Und das macht es natürlich dann jetzt gerade, wenn man als junger Fluglehrer mit den alten Fluglehrern zusammenkommt und über eine Ausbildung, über eine Standardisierung spricht, das ist schon eine gewisse Herausforderung, das hinzubekommen. Und wenn man natürlich dann auch seine Flugschüler hat, die mit den alten Hasen fliegen, so nenne ich sie mal, oder dann jetzt mit mir, da muss man teilweise schon Überzeugungsarbeit leisten, warum man die Sachen dann doch heute anders macht, als man sie vielleicht früher gemacht hat.
Das heißt also auch da wahrscheinlich so die Diskussion, was beispielsweise, wenn ich jetzt diesen klassischen Übungsflug nehme, ne, den man im Rahmen der SEP-Verlängerung machen muss, da ist ja die Frage, ne, oftmals habe ich im Verein die Erfahrung gemacht, dass das möglicherweise so Gefälligkeiten sind, die vom Duktus her so empfunden werden. Dabei soll es ja eigentlich, und so habe ich es immer verstanden und so finde ich es eigentlich auch gut, eine Möglichkeit sein, mal wieder Dinge auszuprobieren, die man vielleicht schon länger nicht mehr gemacht hat. Das ist dann gar nicht gemeint als, ich will dich jetzt irgendwie vorführen oder ich will jetzt irgendwas von dir sehen, worauf du vielleicht nicht vorbereitet bist, mal ganz abgesehen davon, dass man sich ja ohnehin verabredet und gemeinsam plant, was man tut. Aber ich sehe es immer als Chance, dass man mal eben Dinge tun kann, die man ohne Fluglehrer sinnvollerweise nicht tun sollte. Ne? Also beispielsweise wirklich irgendwo irgendwelche Emergency Procedures üben, ne? bis dahin, wo es eben legal noch geht. Das würde man ja jetzt nicht einfach so machen, ohne dass man jemanden, der das gelernt hat, neben sich sitzen hat. Und im Spannungsfeld dagegen steht dann eben sowas, ja, ich will doch nur meine Berechtigung verlängern. Also was machen wir denn jetzt hier für ein Tamtam da drum? Und in diesem Spannungsfeld, und da ging meine Frage, habe ich dich so ein bisschen potenziell gesehen.
Ne? Genau. Ich habe hier damals gelernt, das ist mir wirklich hängen geblieben. Mein Ausbilder hat mir hier damals gesagt, du musst vor dem Flug, also vor diesem Verlängerungsflug rausfinden, wo hat der Kandidat vielleicht Ängste, Respekt, Sorgen, was traut er sich nicht so zu, wo hat er noch Bedarf? Das musst du versuchen, in einem Gespräch rauszufinden. Und da kannst du dann einhaken, um ihn besser zu machen, als er vorher war. Mhm. Und das ist auch wirklich ganz spannend. Das, also, was ich immer mache und was ich im Vereinsleben leider halt immer auch sehe, das Erste, was die Kollegen machen, wenn sie ins Cockpit eingestiegen sind, die schnallen sich an. Und was dann folgt, die hängen das iPhone oder iPad-Halter irgendwo auf und schalten das Navi an. Das heißt, die können das eigentlich gar nicht mehr ohne Navi irgendwo hinfliegen. Und da ist dann eine Übung, die ich dann von Anfang an auch so durchspreche. So, wir machen das Navi zwar an, aber wir legen das irgendwo hin, wo wir nicht direkt drauf gucken können. Und dann nehmen wir mal einen wirklich schwierigen Flug, sagen wir mal von Geilenkirchen nach Krefrath, und dann versuchen wir das mal mit Karte. Und die Leute sind immer total erstaunt, wie gut das funktioniert. Mhm. Und das ist dann wiederum auch eine Freude, die ich dann habe, wenn die Leute erstaunt dann aus dem Cockpit aussteigen und sagen, ich habe das ohne Navi geschafft. Ich habe das wirklich so wie früher mit der Karte hinbekommen. Ja, und habe sogar alles gefunden, was ich an Autobahnen in der Natur sehe, habe ich mit der Karte in Verbindung gebracht.
Mhm. Aber das ist ja zum Beispiel ein Grund auch, du hast gerade das Telefon angesprochen, das ist ja durch das Telefon und sei es jetzt nur, man hat ein iPhone und hat sich für 40 € irgendeine App runtergeladen oder manchmal sind die ja sogar noch for free. eine Bestätigung, das heißt, die ich erhalte über die Positionsgenauigkeit, wo ich mich gerade befinde, das hatten wir ja früher gar nicht und wir sind jetzt alle nicht alt, sondern wir sind alle in der Zeit, haben wir fliegen gelernt, wo, ich sag mal, es im Friebe-Shop noch das Garmin 3 Pilot gab und das für horrende Summen, wo man sich überlegt hat, gehe ich fliegen oder kaufe ich mir das GPS? Und das ist ja der Unterschied. Und heutzutage ist es natürlich diese Wohlfühloase, die im Cockpit entsteht, so nenne ich die immer, weil ich das iPhone anschalte und direkt sehe, wo ich bin. Ja, das verleitet zu vielem. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unser Thema heute, aber es verleitet zu, ich fliege ein bisschen bei schlechterem Wetter, ich fliege ein bisschen näher an die Kontrollzone ran. Aber es verleitet auch, dass man die Funknavigation komplett vergisst. Und an sich ist es für die Fluglehrerausbildung, wie der Sebastian sie erfahren hat, mit diesem Basic Instrument Model, was du eben erwähnt hast, ist es ja an sich genau der Präzedenzfall. Die Fluglehrer müssen Funknavigation beherrschen, sonst kann ich es nicht lehren. Und ich glaube, das ist heutzutage mit eines der größten Punkte. Viele würden sagen, das ist alles oldschool. Da gebe ich denen komplett recht. Aber wenn die Amerikaner das GPS krempeln, dann haben wir hier kein GPS mehr und dann müssen wir nach Funknavigation fliegen. Mhm. Und das muss man beherrschen. Das braucht man nicht immer. Aber in dem Moment, wo man es braucht, muss man es können. Und das ist der große Unterschied zum Autofahren.
Mhm. Genau. Beim Thema Koppelnavigation muss man ja auch sagen, das ist eine Erinnerung, die ich noch habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, dass ich wirklich alles weggelegt habe. Wir sprachen ja eben im Briefing drüber. Aber eigentlich ist Koppelnavigation ja was Tolles, weil du hast eigentlich ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Ne? So, du hast deinen Flugdurchführungsplan gemacht, irgendwie sowas, du guckst raus, du siehst das, du hast alles richtig gemacht, ein Erfolgserlebnis, dann kommt der nächste Waypoint, du hast das nächste Erfolgserlebnis. Eigentlich eine coole Sache. Also habe ich das jedenfalls wirklich noch in guter Erinnerung aus meiner PPL-Ausbildung.
Ja. Genau, das ist reine Physik und letztendlich eine Minute ist ja relativ lang. Man macht das ja in der Regel nicht sekundengenau, aber minutengenau. Und man trifft eigentlich in der Regel seine Koppelpunkte immer minutengenau. Und das ist so die Erfahrung, die ich gerade mit jungen Flugschülern mache. Die sind da jedes Mal total baff und begeistert, dass das so mit einem Papier und einem Bleistift so gut funktioniert.
Aber das ist genau die Referenz, die du gesetzt hast. Ne? Du hast Papier, Bleistift, Flightlog, hast gesagt, auf dem Leck brauchen wir 7 Minuten. Und nach 7 Minuten, vielleicht nach 8 Minuten, siehst du dann das Ziel. Und wenn du es nach 9 Minuten nicht siehst, weißt du im Endeffekt, du bist 2 Minuten falsch geflogen. Das ist eine Referenz, die ich da habe und die ich erhalte. Und wenn ich das natürlich nicht erstelle, dieses Flightlog, oder mir das nicht ausrechne, indem ich hier Drehmeier, wie er hier im Klassenraum steht, oder ähnlich benutze, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich das auch gar nicht erfahren kann und diesen Erfolg gar nicht messbar mache, weil ich einfach nur der Magenta-Linie folge.
Ja. Und was halt noch dazu kommt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, die Leute machen sich im Grunde vor dem Flug ganz genau Gedanken über den Flug. Die sehen ganz genau, wo fliegen sie lang, was wird mich da erwarten, was habe ich rechts und links, was habe ich für markante Punkte. Man nimmt sicherlich eine halbe Stunde Zeit in Anspruch, um einfach diesen Flug mit Karte und im Geiste vorzubereiten.
Mhm. Ja, das ist im Prinzip tatsächlich eine mentale Vorbereitung, ne? Das stimmt.
Ja, es ist halt nicht diese Tür-zu-Abfahrt-Mentalität.
Ja, die ja durch die Geräte und durch die Software, die auf den Geräten läuft, ja immer suggeriert wird. Ne? Das ist ja das, was man ja auch immer wieder feststellt, ne? Dass die Leute tatsächlich Fliegen häufig so ein bisschen verwechseln mit Autofahren, ne, und denken, ich steige da jetzt ein, dann fliege ich nach Nordrhein-Westfalen, mache mir einen schönen Tag, dann fliege ich wieder zurück. Tatsächlich ist es mehr, ne, und tatsächlich macht es auch Sinn, sich diese althergebrachten Dinge immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Und wenn man das macht beispielsweise, und wenn es nur alle 2 Jahre ist im Rahmen eines solchen Überprüfungsflugs beispielsweise, dann ist das schon besser als gar nichts. Das finde ich auch auf jeden Fall. Du hast jetzt im Moment für deine FI-Tätigkeit im PPL-Bereich einen sogenannten RP-Vermerk. Oder ist der schon raus?
Den habe ich tatsächlich schon länger raus.
Der ist schon länger raus? Oh, guck mal, da war ich überhaupt gar nicht gut informiert.
Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel geschult in den letzten 2 Jahren und habe es wirklich innerhalb von einem, ich glaube, Dreivierteljahr bin ich diesen beschränkenden Eintrag losgeworden.
Mega. Können wir einmal, damit wir uns an unsere Vorgabe erinnern, ne, dass wir RP. Abkürzungen erklären. Tobi, magst du vielleicht mal erklären und sagen, was der Sebastian dafür tun musste, damit der Vermerk entfällt?
Natürlich, lieber Jan. Also der RP-Vermerk bedeutet nichts anderes als Restricted Privileges. Das heißt, der Fluglehrer, der nach der Fluglehrerausbildung, nachdem er die Kompetenzbeurteilung mit einem FIE bestanden hat, erhält er die Lizenz, dann hat er im Endeffekt einen FIPPLRP, Single Engine, Single Pilot und vielleicht Night, wenn die Nachtflugausbildung in der FI-Ausbildung mit eingebaut war, was im Sommer relativ schwierig ist, aber man kann es hinkriegen. Und dieser RP-Eintrag bedeutet im Endeffekt, dass der Fluglehrer A unter Aufsicht fliegt oder arbeitet, unter Aufsicht vom HT oder von dem CFI, je nachdem, wie das in der ATO geregelt ist. Bei uns ist das der CFI, der auch für die praktische Standardisierung zuständig ist.
CFI ist Chief Flight Instructor.
Chief Flight Instructor ist sozusagen der Stellvertreter vom Head of Training, ne? Mhm. Und diese Restricted Privileges kann man dann dementsprechend streichen lassen, wenn man mindestens 100 Stunden unter Aufsicht, so heißt es, geschult hat und unter anderem 25 Soloflüge beaufsichtigt hat. Mhm. Meistens ist der Casus Knactus der Soloflug.
Ja, war bei mir tatsächlich auch so,
genau. Ja, weil 25 Soloflüge, die muss man erstmal zusammenkriegen und das ist im Endeffekt, ja, das Problem mit den Soloflügen kommt daher, dass der RP natürlich nicht die Freigabe zum ersten Soloflug erteilen darf und aber auch nicht die Freigabe zum ersten Überland-Solo. Mhm. So, das heißt, man muss da sich, das ist ein bisschen Koordination, so Kommunikation, worüber wir uns oft unterhalten, ist da wieder sehr, sehr wichtig. Ja. Denn man muss sich absprechen. Ne? Ich meine, ich mache den Progress-Check vor dem ersten Solo, ich lasse die Schüler freifliegen und danach dementsprechend könnte der Sebastian oder der RP-Lehrer im Endeffekt die Schüler wieder übernehmen. Und Gleiches trifft sich halt auch für den Überlandflug. Ne? Der erste Überlandflug, die Freigabe, da muss ich als erfahrener Lehrer die Voraussetzungen prüfen, die der Schüler erfüllen muss und dann den zweiten und dritten Überlandflug kann dann wieder der RP-Lehrer freigeben. Mhm. Aber dadurch, dass das halt alles sehr eingeschränkt erfolgt, sind diese 25 Solos unter Aufsicht dann doch meistens der einschränkende Faktor. Mhm. Ich sag mal, im Schnitt laufen die Lehrer, die wir selber ausbilden, wo wir ein großes Interesse dran haben und die dann nachher auch bei uns schulen dürfen, laufen die so mit 125 Stunden raus und haben dann die 25 Solo-Schüler überwacht.
Okay. Das heißt, wenn du also diesen RP-Vermerk jetzt los bist, dann kannst du ja tatsächlich selber hingehen und sagen, ja, mein Flugschüler ist jetzt bereit für ein Solo. Und wir haben in unseren bisherigen Folgen häufiger schon über den ersten Soloflug gesprochen, aber immer aus der Perspektive des Schülers. Ne, das ist die einzige Perspektive, die ich beispielsweise beurteilen kann. Und natürlich ist mir dieser Tag auch noch sehr genau im Sinn geblieben, wie das war, als auf einmal mein Fluglehrer ausstieg und sagte, pass auf, wir sind jetzt gerade drei Plattformen geflogen, das Ganze machst du jetzt bitte nochmal alleine. Wie ist es auf der Seite des Fluglehrers? Da müsstest du ja jetzt deutlich dementsprechend Erfahrungen gesammelt haben. Ich stelle mir vor, dass da eine ganze Menge passiert. Also du guckst ja jemanden an, du überprüfst die Tagesform, du machst ein paar Platzrunden mit ihm, du hast den Eindruck, ja, der macht das heute schon gut. Und dann ist es ja etwas, wo du eine Entscheidung triffst und wo glaube ich, auch Verantwortungsbewusstsein eine ganz große Rolle spielt. Ne? Weil du bist es, der dann sagt, ja, ich glaube, der ist jetzt soweit und ich biete ihm das an, hört sich ja schon sehr unverbindlich an. Tatsächlich ist es ja so, das ist auch meine Erfahrung gewesen, dass man mitunter den Protagonisten auch noch ein bisschen überzeugen muss davon, dass man mit seiner Einschätzung richtig liegt. Erzähl mal, wie das so die ersten Male für dich war.
Ja, das ist tatsächlich genau so. Also der erste Job ist eigentlich, wenn man, sagen wir mal, einfach mal 3-4 Runden geflogen hat und stellt fest, der Kandidat, der hat das super gemacht und der wäre nun bereit, den Soloflug zu absolvieren, dann ist so der erste Moment, wenn man dem Flugschüler sagt, so, das ist jetzt soweit. Die Reaktion ist eigentlich bei mir dann immer gewesen, bei all meinen Schülern, ah nee, heute nicht, Wetter, nee, ist doch ein bisschen viel Seitenwind und da reden sie noch Segelflieger, nee, da kommen wir uns noch in die Quere und nee, ich muss auch heute früh weg. Die lassen sich tausende Ausreden einfallen und dann ist so im Grunde der erste psychologische Gedanke, geht so ein bisschen abholen, hier, komm, du hast das doch gut gemacht und das läuft doch gut, heute passt doch alles und einfach nochmal, ich glaube, das wird auch so ein bisschen erwartet, dass man einfach nochmal ein bisschen das Vertrauen wieder stärkt, was man in den jeweiligen Flugschüler hat. Und wenn man das dann hinbekommen hat, dann ist natürlich tatsächlich der Moment, wo man aussteigt und der Schüler, ich rede jetzt einfach mal im Männlichen, weil ich tatsächlich aktuell nur Flugschüler habe, keine Schülerin.
Okay.
Und ja, der Motor wird angelassen, das Flugzeug rollt weg und man merkt dann, so ja, jetzt habe ich noch ein Funkgerät in der Hand. Und da habe ich vielleicht noch einen kleinen Zugriff auf den Schüler, aber so richtig viel eingreifen kann ich gar nicht mehr. Und da kann ich tatsächlich nur sagen, ja, ich bin mindestens genauso aufgeregt wie der Schüler selber.
Mhm. Ja. Man fliegt ja in Gedanken mit.
Genau.
Und an sich ist das immer so der Punkt, wo man so an seinen ersten Soloflug selber nochmal denkt.
Ja.
Bei mir war das jetzt genauso spektakulär wie bei allen anderen, aber ich habe das nicht in München-Gladbach gemacht oder in Geilenkirchen, sondern in Langenfeld im Segelflugverein auf der ASK 13 im Osterlager. Und irgendwann stieg irgendeiner ein und sagte, ja, dem anderen, den geht es gerade nicht so gut. Ich fliege jetzt mal mit dir. Mhm. Ich war natürlich noch ein paar Jährchen jünger und da hat man das so im jugendlichen Leichtsinn hat man das auch alles so geglaubt, ja. Ne? Ja, bin ich mit Heinzi, bin ich dann damals, so hieß der, bin ich dann nochmal eine Platzrunde geflogen. Und im Segelflug läuft das ja komplett anders als jetzt im Motorflug. Wir machen hier 3-4 Platzrunden zur Überprüfung und danach kann der Schüler, sofern die Leistung, das Wetter und auch die umgebenden Bedingungen wie Kontrollzone etc., Verkehrsteilnehmer in der Platzzone und so weiter und die Anzahl der Verkehrsteilnehmer auch passen, kann der Schüler dann solo fliegen. Aber im Segelflug ist das ja ein Windenstart und dann musst du in diesen 4 Minuten zeigen, dass du es kannst. Und das hast du irgendwie ganz unbewusst gemacht. Und danach warst du plötzlich der Einzige am Himmel über Langenfeld. Das war schon komisch.
Ja, ja, dazu nur der ganz kurze Gedanke, was ich beim Segelfliegen ja so faszinierend finde. Ich, ne, Segelflieger, die haben ja genau einen Versuch, ne, so was die Landung angeht. Ne? Und das finde ich immer so krass. Und deswegen habe ich großen Respekt vom Segelflug für mich selber. Ich weiß gar nicht, mich selber reizt es eigentlich nicht so sehr. Aber jedenfalls ist das, was da an fliegerischem Know-how drin steckt, ne? Das ist schon, finde ich, beeindruckend. Weil du kannst eben nicht durchstarten in dem Sinne, sondern du musst dann irgendwie gucken, was du dann da machst. Und das finde ich schon, insofern ist das sicherlich aus Fluglehrersicht auch nochmal eine andere Qualität dann an der Stelle, bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Ja, okay, das heißt also, du hast die Leute fliegen lassen und deinem Gesichtsausdruck nach, denke ich, ist auch alles gut gegangen und alles ist gut gelaufen.
Das ist ja immer auf den Tisch klopfen, dass das auch so bleibt, aber ja,
das ja, stimmt. Bitte, ja, bitte, bitte, ne, das wäre schön. Ja, aber spannend, ne? Also das ist ja was, da machst du dir natürlich als Schüler in dem Moment wenig Gedanken drüber. Ich weiß nicht, dass ich zu meinem Fluglehrer gesagt habe, ich sage, bist du dir sicher? Ja, sagt er, wenn ich mir nicht sicher wäre, hätte ich dir das jetzt nicht gesagt. Und das war für mich sehr schlüssig und sehr plausibel in dem Moment. Ein bumpfiges Gefühl bleibt natürlich am Anfang trotzdem, aber auch da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, wenn du gut ausgebildet worden bist und dann im Prinzip auf der Piste bist und den Hebel nach vorne legst, in dem Moment konzentrierst du dich und fokussierst du dich auf das, was du vorher ohne großartig nachzudenken überhaupt richtig gemacht hast, und dann funktioniert es ja in der Regel auch eigentlich sehr, sehr gut. Aber was in einem Fluglehrer vorgeht, dann an der Stelle, da macht man sich vielleicht grundsätzlich nicht so viel Gedanken drüber, und deswegen fand ich es gut und richtig, da heute zumindest mal so 2-3 Sätze drüber zu verlieren.
Ich glaube, man kennt sie alle noch, die man hat solo fliegen lassen. Das ist, glaube ich, so der Punkt, ja.
Die Situationen noch, sind die noch präsent,
ja,
für euch?
Ja,
das ist ganz klar.
Ich kann zu jedem, könnte ich jetzt ein Anekdötchen erzählen, ja.
Das geht mir auch so. Ein ganz schönes, das ist vielleicht ganz kurz, auch ein älterer Herr, der wird tatsächlich schon bald 70 und macht jetzt auch den Flugschein. Wobei man muss sagen, er hat in den 70er Jahren wohl schon mal eine Lizenz gehabt, hat die verfallen lassen, muss also von vorne anfangen. Und als er den ersten Solo jetzt hatte, so gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr, da hat er dann im Funk alles über durch den Funk durchgegeben, was er macht. So, ich setze jetzt die Klappen auf 10, so Geschwindigkeit 70, so jetzt reduziere ich die Drehzahl auf 1800, und ich habe ihm dann auf Funk gesagt, ja, du musst mir das nicht alles sagen, ich weiß ja, dass du das kannst. Er meinte, ja, aber ich will dir das trotzdem sagen, weil dann hast du nochmal die Möglichkeit, mir zu sagen, ob das richtig ist. Fand ich süß, super, und hat ihn auch beruhigt, glaube ich, und dann hat er die Sache auch super gemacht.
Ja, also ich glaube, jeder kann da seine Geschichte zu erzählen.
Ja, das denke ich auch. Ja, wir sind schon ganz gut in der Zeit inzwischen. Es ist ja doch immer eine ganze Menge zu erzählen. Ich finde das Thema mega spannend. Ich weiß natürlich, Tobi, weil wir ja ein sehr freundschaftlich verbundenes Verhältnis pflegen, ich weiß, dass Tel Aviation natürlich am liebsten Fluglehrer ausbildet, um sie selber dann im Unternehmen, in der Flugschule einzusetzen. Und das, was man zum Schluss vielleicht tatsächlich noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen könnte, wäre, jede Flugschule verfolgt ja unterschiedliche Strategien oder unterschiedliche Philosophien, ne, was die Ausbildung von Fluglehrern ausgibt. Wie würdest du die TLA-Philosophie am ehesten mit wenigen Sätzen auf den Punkt bringen?
Oh, das ist eine schwierige Aufgabe.
Ich weiß.
Von der Anwärtersicht oder von der Lehrerperspektive jetzt? Oder die Anforderung an den Lehrberechtigten?
An den Lehrberechtigten, also im Prinzip auf was er sich im Idealfall einstellen müsste.
Ja, das ist natürlich, das geht in wenigen Worten nicht. Also das ist natürlich ein sehr komplexes Arbeitsfeld, weil ich sitze jetzt als Lehrer nicht mehr rechts, sondern ich sitze jetzt links. Ich muss im Endeffekt mich teilweise verstellen und muss Fehler einbauen. Das heißt, es muss für beide Parteien erstmal in der Kommunikation klar sein, wann bin ich jetzt wirklich Dummy-Schüler und wann erkläre ich was, damit der Bewerber um das FI-Zertifikat nochmal die Möglichkeit erhält, es besser zu machen. Mhm. Generell kann man sagen, die FI-Ausbildung ist meines Erachtens die wichtigste Ausbildung, die wir in der Fliegerei haben. Denn wenn wir schlechte Fluglehrer haben, haben wir zukünftig auch schlechte Fluglehrer. Und deshalb habe ich eben so über die Instrumentenflugausbildung, die der Sebastian ja in verschiedenen Phasen durchlaufen hat, gepocht, weil wenn die Leute die Funknavigation selber nicht verstanden haben, dann dementsprechend können sie es auch nicht erklären. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil wir machen hier größtenteils PPL, IFA, Multi-Engine, CPL. Das ist dementsprechend die Frequentierung in den Lehrgängen, die wir haben. Dann ist ein Punkt zum Beispiel die Trudelausbildung. Getrudelt habe ich in meiner Segelflugausbildung. Mhm. Und für Motorflieger ist das relativ, ich nenne es mal atypisch, weil ein Flugschüler zum PPLA, der trudelt nicht. Jetzt hatten wir natürlich in dieser Pandemie, die wir alle durchlebt haben, auch relativ viele Airliner, die plötzlich vor dem Nichts standen, weil genau wie Restaurantbetreiber war diese Branche am meisten gebeutelt, glaube ich. Und plötzlich haben wir Leute, die einen Airbus geflogen haben und plötzlich sagen wir denen, ja, wir trudeln jetzt. Das ist das ist bei denen in den Gedanken vorher nie vorgekommen. Mhm. Okay. Das heißt, der Ausbildungsbereich in dem FI, der kann sehr klein sein, weil der Bewerber sehr gut ist, aber der kann auch sehr groß sein. Das heißt, die Mannigfaltigkeit, die sich in der FI-Ausbildung spiegelt, finde ich, ist sehr anspruchsvoll an den Lehrberechtigten wieder, den Schüler genau da abzuholen, wo er ist. Mit dem Sebastian war das aufgrund des historischen Hintergrundes, aufgrund der Segelflugausbildung, aber auch aufgrund dieser Etappenausbildung. Mhm. Er hat sich ja langsam dran gearbeitet. Stufenweise genau. Ja. War das ein leichtes. Es gibt aber auch Leute, die nach 30 Jahren Airline sagen, ich möchte jetzt wieder SAP fliegen, die Mindestbedingungen dann für die SAP-Fliegerei erfüllen und dann in die FI-Ausbildung starten. Und du hast mich jetzt nach der Qualifikation der Lehrer gefragt. Die Lehrerqualifikation bei uns ist, dass die Lehrer einen ATPL haben, dass sie dementsprechend eine Mindestflugerfahrung haben als Lehrer von 1000 Stunden und dass sie erst dann anfangen dürfen, andere Lehrer auszubilden.
Muss ja auch so sein, weil ne, das, was du gerade kurz angedeutet hast, dieses auf zwei Ebenen denken. Ne? Du sitzt als Fluglehrer, ne? Sitzt du links. Du musst dich, wie du sagst, du fungierst als Dummy. Das heißt, du überlegst dir typische Fehler oder auch von mir aus atypische Fehler, die ein ganz normaler PPL-Student machen würde. Gleichzeitig baust du das in irgendeine Strategie ein, womit du versuchst, etwas bei deinem Fluglehrer-Anwärter
Korrekt.
Zu erreichen. Das ist schon sehr vielschichtig, ne? So stelle ich mir das vor. Und das genau in diese Richtung ging, gezielte meine Frage. Weil du dann ja auch ständig auf zwei Ebenen denkst. Ne? Also du denkst in der Rolle des PPL-Students, den du spielst. Du versuchst gleichzeitig didaktisch irgendwas hinzubekommen, was möglichst gut bei dem Fluglehrer-Anwärter hängen bleibt. Und also das ist schon krass, finde ich schon sehr, sehr anspruchsvoll.
Also ich mache das immer so, ich mache immer nur genau das, was der Proband mir sagt. Hm. Warum? Weil die Erklärungen manchmal sehr rudimentär sind. Und die Leute, die Fluglehrer werden möchten, die haben natürlich eine gewisse Flugerfahrung. Sei es jetzt aus dem Verein, aus dem Segelflugzeug, aus dem Werksverkehr, weil sie viele Stunden, viele tausend Stunden vielleicht MEP geflogen sind. Und die haben natürlich ein Bild im Kopf, aber, und ich verstehe dieses Bild, aber sie erklären es nicht so. Mhm. Und wenn man jemandem in den ersten Stunden, und das ist das, was sich bei uns in der IFA-Ausbildung zum Beispiel abzeichnet, wenn man jemandem in den ersten Stunden nicht das Basic Flying richtig beibringt, dann kriegt man das im Endeffekt im Leben nicht mehr gerade geschliffen. Mhm. Meine Oma würde es wieder sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Mhm. Und genau das ist der wichtigste Punkt. Ich muss den Grundstock, den muss ich sauber legen. Das saubere Fliegen, das muss geschult werden. Das muss ich aber auch verstanden haben.
Das heißt, du legst dann Wert darauf, wenn du links sitzt, ich bleibe jetzt dabei, dass der Fluglehreranwärter die Dinge auf den Punkt gut erklärt, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern korrekt, so wie es dann in dem Moment tatsächlich die Zeit hergibt. Das heißt, und das habe ich jetzt gerade auch rausgehört, oder anders gefragt, ist es richtig, dass also demnach der überwiegende Teil dieser Situationen, wo du den Dummy spielst, quasi die ersten PPL-Stunden, die ersten praktischen PPL-Stunden simuliert, oder simuliert man auch ganz gezielt andere Phasen? Also beispielsweise, pass auf, wir tun jetzt so, als wäre ich ein PPL-Flugschüler, der kurz vor seinem Überland-Solo ist. Gibt es solche Szenarien auch?
Okay, dann muss ich einhaken. Die FI-Ausbildung besteht aus 30 Stunden. Die ersten 10 Stunden lernt der Bewerber erstmal von der rechten Seite zu fliegen.
Okay. Und überhaupt zu fliegen.
Genau, sauber zu fliegen. Mhm. Na? In einem Verkehrsflugzeug, und das waren die Bewerber der letzten Jahre, benutzt man kein Seitenruder. Mhm. Nehmen wir einfach jetzt mal so hin.
Okay, ja.
Danach gibt es die Möglichkeit, 5 Stunden mit Buddy-Buddy zu fliegen. Das heißt, ein FI-Bewerber fliegt mit einem zweiten FI-Bewerber. Dafür muss er aber schon eine Ausbildung erhalten haben, sonst machen diese 5 Stunden natürlich keinen Sinn. Also macht man die am Ende. Dann machen wir 5 Stunden auf unserem hauseigenen Simulator, weil da habe ich die Möglichkeit, den Schüler komplett loszulassen. Er fliegt in keine Lufträume rein, er macht nichts kaputt, wir stoßen mit nichts zusammen, wir halten uns an Freigaben, und der Lehreranwärter kann komplett seinen Plan verfolgen, den er sich überlegt hat, den Schüler, den Dummy-Schüler, der dann vorne sitzt, weil ich sitze dann im Simulator in der dritten Reihe, laufen zu lassen.
Okay.
Und ich kann gucken, wie harmoniert diese Besatzung zusammen. Mhm. Das heißt, wir nehmen jemanden, der Dummy-Schüler ist, aus dem PPL, der noch keine Funknavigation gelernt hat, weil das ist das, was wir im Simulator üben. Und jetzt gucke ich mir an, okay, wo holt der den ab, und merkt er auch, ob derjenige mitkommt oder nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen das, wofür man Antennen braucht. Ne? Mhm. Einfach, ich kann natürlich erzählen, 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 dann schalten jetzt gleich alle ab. Oder ich kann das in einem Tonus, in einem Rhythmus mit einer Betonung tun, dass ich akzentuiere und sage, das ist wichtig, und jetzt konzentrieren wir uns mal darauf.
Okay.
Und dadurch, dass ich im Flugzeug, und jetzt spanne ich die Brücke vom Simulator zum Flugzeug, im Flugzeug habe ich das schlechteste Klassenzimmer. Ich habe ATC, ich habe Lufträume, ich habe Wetter, es wackelt und wir sitzen relativ eng beieinander. Und je nachdem, wie warm es draußen ist, ist das auch nicht immer sehr schön. Und dahingehend sind diese Lernbedingungen suboptimal für einen guten Lernerfolg. Wer sich das einfach vorstellen möchte, das ist wie beim Pferd auf der Rennbahn mit Scheuklappen. Die Scheuklappen gehen beim Schüler immer weiter zu. Und ich muss jetzt als Lehrer in, ich nenne es mal, homöopathischen Dosen versuchen, dem mein Lerninhalt zukommen zu lassen. Und das kann ich natürlich im Simulator ganz anders machen, weil ich sage, okay, wir achten jetzt mal nicht auf die Höhe, wir achten jetzt mal nicht auf die Lufträume, das ist jetzt alles generisch, du machst jetzt nur das, guck mal dahin. Mhm. Und dadurch, dass wir so einen schönen Elite-Simulator haben, kann ich da mit der Maus auch noch auf die Instrumente fahren und damit nochmal so eine visuelle Akzentuierung setzen. Das muss man alles lernen. Deine Frage war jetzt genau, wie mache ich das im Flugzeug? Ich mache es genau so. Ich bringe dem Schüler oder dem Anwärter auf ein FI-Zertifikat erstmal bei, wie lerne ich von rechts zu fliegen. Mhm. Was mache ich mit der Perspektive? Wie lande ich auf der Centerline? Abweichung klein halten, präzises Fliegen ist ganz wichtig, weil wenn ich selber nicht Vorbild bin, kann ich das von meinem Schüler auch nicht erwarten. Ja. Dann kommen weiterführende Ausbildungen mit einem Lehrer, dann kommt die Simulatorausbildung und dann kommen die Buddy-Buddy-Flüge.
Ah, okay.
Und ja, je mehr wir in die Materie einsteigen, desto mehr oder desto unterschiedlicher simuliere ich Schüler verschiedener Stadien der PPL-Ausbildung.
Das war genau die Frage. Okay, jetzt habe ich ein Bild. Das ist ja dann wirklich sehr, das baut ja dann sehr systematisch und sehr modular aufeinander auf. Diesen Aufbau braucht es ja auch. Spannend fand ich jetzt auch die Sichtweise, ne, im Simulator, wo du dir das im Prinzip von hinten nochmal anguckst, wie es mit einem echten Dummy funktioniert, weil was Besseres gibt es ja nicht, als wenn du jemanden echten da sitzen hast, der gerade vielleicht wirklich selber. Das heißt, die rekrutieren wir dann auch aus den eigenen Reihen und suchen uns irgendwo einen PPL-Schüler, den wir gerade haben und sagen, pass auf, hast du Lust auf eine Session im Simulator? Genau. Ne? Wir haben einen Fluglehrer-Anwärter, der möchte sich ein bisschen an dir ausprobieren. Das ist ja spannend, da kann ja auch eigentlich nur jeder gewinnen.
Da kann jeder nur gewinnen. Die machen das relativ gerne, weil die sagen, ja, ich kann mir die Stunden zwar nicht aufschreiben, weil es zählt ja nicht zu ihrer Ausbildung. Das ist ja im Endeffekt keine Ausbildung für den PPL-Schüler, sondern für den FI-Lehrer. Aber der FI-Lehrer kriegt dadurch ein wirklich nicht filtriertes, ein komplettes Feedback, was ihm ermöglicht, zu entscheiden oder auch kategorisieren, habe ich jetzt mit dieser Anleitung, die ich dem Schüler präsentiert habe, wir fliegen von A nach B über VUA 1, 2, 3, wir machen Radial Intercepts, habe ich dem das so erklärt, dass er es verstanden hat. Das Feedback, was die erhalten, ist 1:1. Und ja, das ist halt, wenn ich daneben sitze, dann ist das ja immer meistens so der Konjunktiv zu sagen, ja, ich habe es jetzt verstanden, ich assoziiere, ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber der Schüler hätte es so nicht verstanden.
Okay.
Das merkt man relativ häufig. Eines der besten Beispiele ist, PPL ist Sichtfliegen. Und wenn du Leute hast, die ein IFR-Rating haben als Lehrer oder Lehrer werden wollen und ein IFR-Rating haben, die gehen ganz schnell auf den Horizont und sagen, ja, wir fliegen eine Kurve mit 30 Grad Querlage.
Nachvollziehbar, ne? Aber in dem Moment, ja, verstehe.
Okay. Ja, und wenn ich nur nach Instrumenten fliege von vornherein, dann erzeuge ich halt bei dem Schüler auch den Duktus, dass der Schüler nur nach Instrumenten fliegt. Und vor allen Dingen, es ist eine Sichtflugausbildung. Wir müssen auch noch Luftraumbeobachtung machen, um das mal zu erwähnen. Und es ist dann auch im Endeffekt der Fall, dass die Schüler in der PPL-Prüfung natürlich auch nach dem visuellen Horizont fliegen müssen und eine Steilkurve und dass man dem Prüfer dann erklärt, ich lege die Oberkante von der Motorhaube an die visuelle Horizontlinie und so weiter.
Ja.
Und das kann man an sich relativ gut, wenn man zum Beispiel bei der Cessna, die wir jetzt benutzen, einfach mal die Nieten nimmt auf der Cowling. Mhm. Da muss man sich aber vorher Gedanken drüber gemacht haben. Mhm. Und deshalb ist die mentale Vorbereitung auf diese relativ kurze FI-Ausbildung an sich der größte Teil, weil ich briefe ja erst den Schüler in meiner Erwartungshaltung, was ich von ihm in der Mission sehen möchte. Dann kann ich mir noch einen Kaffee holen und dann brieft er ja mich.
Mhm. Ja, spannend. Also das waren wirklich, fand ich, jetzt sehr, sehr spannende Einblicke, mal so ein bisschen in die, wie macht man es denn eigentlich, ne? Wie geht man daran? Sebastian, als vielleicht letzte Frage an dich, weil wir sind schon jetzt bei 52 Minuten. Das könnte der längste Podcast werden bisher. Aber es ist auch wirklich mega spannend mit euch beiden hier an der Stelle zu dem Thema. Du hast ja gerade kurz erzählt, Sebastian, wie du hier aufgenommen worden bist. Das fand ich sehr schön, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Wie würdest du denn deine ersten Schulungserfahrungen hier, und zwar jetzt tatsächlich mit im Hinblick auf den Umgang mit Flugschülern, ich habe gesehen, du machst ja durchaus auch eine ganze Menge Nachtflug und solche Geschichten hier, bist häufig hier unter der Woche. Wie sind hier deine ersten Erfahrungen? Jetzt gar nicht in Abgrenzung, wie wir es eben gemacht haben, zum Verein, sondern generell. Auf was für Schüler bist du hier gestoßen? Wie ist die Lage da so atmosphärisch für dich?
Also erstmal durchaus positiv, nur positiv. Klar, jeder Schüler ist natürlich ein bisschen ein anderes Individuum, logisch. Jeder hat auch ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber letztendlich war das bei jedem Flug, den ich jetzt hier machen durfte, hat Spaß gemacht. Es hat dem Schüler hoffentlich auch jedes Mal was gebracht. Ich habe sogar ungefragt jedes Mal ein kleines Feedback bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und von daher kann ich sagen, die ersten 6 Wochen sind es jetzt ungefähr, die ich hier bin, haben richtig viel Spaß gemacht.
Schön. Das Schön. Freut uns beide ja. zu hören, Tobi, ne?
Ja. Oder?
Ja, nein, also diese Sachen mit dem Feedback, ich habe das auch immer, ich bin auch nie danach gefragt worden, aber ich habe meinen Fluglehrern auch immer ein Feedback gegeben, weil ich finde, das gehört sich einfach auch so ein Stück weit so. Es ist ein Austausch und es ist ja keine Einbahnstraße, ne? Sondern ich finde, jeder Mensch kann von jedem irgendwie lernen und kann am Ende des Tages auch sagen, hör mal, das fand ich jetzt gut. An der Stelle kann man ja auch sagen, hast du mich vielleicht falsch verstanden oder ich habe mich blöder ausgedrückt, kann ja auch sein. Das ist ja, ja. die Sache mit dem Empfänger- und Senderhorizont. Nee, finde ich gut. Also das ist eigentlich so das, was man gerne hört, ne? Dass vernünftig kommuniziert wird. In der Tat, Tobi, immer wieder unser Thema. Kommunizieren ja. ist wichtig. Vielleicht in dem Zusammenhang und zu guter Letzt noch der Hinweis, dass wenn unsere Zuhörerschaft vielleicht jetzt auch interessiert ist an einer entsprechenden Weiterbildung in Richtung Fluglehrer, ob es CRI oder FI oder was auch immer sein könnte, am 6. März startet der nächste Ausbildungslehrgang. Der geht dann bis zum 26. Das heißt also im Prinzip kann man das im März auf der Theorieseite komplett fertig machen. Wir haben noch Plätze frei. Wir freuen uns, wenn ihr Bock habt und euch meldet. Und ja, zu aller guter Letzt müssen wir, Tobi, ich glaube auch einfach mal wieder Danke sagen.
Ja.
Wir müssen Danke sagen, denn... jetzt muss ich doch noch mal eben kurz gucken, wie das hieß. Ich habe gestern Abend, als ich so ein bisschen im Internet rumgeguckt habe, habe ich Podwatch entdeckt. Podwatch ist eine Plattform, eine Art Suchmaschine für Podcasts aller möglichen Couleur. Und natürlich habe ich mich sehr interessiert für Luftfahrt-Podcasts, habe da einfach mal so reingeguckt. Und da sind tatsächlich alle Podcasts drin gelistet, die Top 100, wenn man so will, wo es um Luftfahrt geht, und zwar international. Das heißt also nicht nur deutsche Podcasts, sondern auch internationale Podcasts sind da vertreten. Und dann habe ich so angefangen, so ganz gemütlich runter zu scrollen und bin aber nur bis Platz 8 gekommen, weil ich gesehen habe, dass wir mit unserem Flugschulen-Podcast Crosscheck auf Platz 8 in dieser
Liste sind. Das gibt's jetzt nicht.
Ich habe danach geguckt, okay, wie funktioniert das, wonach bemessen die das, wie wird das bewertet. Es sind tatsächlich sie werten alle drei Podcast-Plattformen aus, wo wir sind, Spotify, Apple und Google, und kommen dann nach Auswertung dieser Zahlen, die diese Dienste Ihnen zur Verfügung stellen, zu dem Ergebnis, dass wir auf Platz 8 sind.
Das ist ja phänomenal.
Ich bin ja fast von der Couch gefallen gestern. Ja. Ich habe mich riesig gefreut. Also vielen Dank, weil das wäre ohne euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überhaupt nicht denkbar gewesen. Und wir haben uns da ehrlich gesagt die ganze Zeit bisher gar nicht großartig Gedanken gemacht. Wir haben uns da auch nie irgendwo in einem Wettbewerb gesehen. Wir machen das, weil es uns Spaß macht.
Genau, das ist der Punkt. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und ich muss auch sagen, wenn man bedenkt, wir machen das jetzt hier komplett nur auf Deutsch und wir sind auf einer internationalen Plattform auf Platz 8, dann... muss man sagen, danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf das Feedback und wir machen auch weiter.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle und ganz, ganz lieben Dank natürlich auch, Sebastian, an dich. Du warst ein sehr spannender Gast und du bleibst uns ja hier im TLA-Kosmos erhalten. Da freue ich mich persönlich auch sehr drüber. War ausgesprochen nett, dich kennenzulernen, und ich fand, es war ein unglaublich vielseitiges Thema, was wir heute hatten, mit ganz, ganz vielen Facetten, mit ganz vielen Anekdoten.
Deshalb steht der Counter jetzt auf 55 Minuten.
Jetzt, ja, 57 sind wir jetzt schon, ne? Das heißt also, am Ende des Tages haben wir jetzt eine Stunde voll gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben noch und wie gesagt, die Erkenntnis von gestern Abend macht mir da aber durchaus Hoffnung. Und insofern, Dankeschön fürs Zuhören, danke Sebastian, dass du hier warst.
Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich fand es super spannend. War auch tatsächlich mein erstes Mal überhaupt in einem Podcast zu sein. War auch ein bisschen aufgeregt, aber ja, hat mich gefreut, hier zu sein.
Der Kölner würde sagen, hast du gut gemacht.
Hast du gut gemacht.
Hast du gut gemacht.
Und in diesem Sinne,
macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann und ciao.